Er brütet über einem der anspruchsvollsten Texte der gesamten hebräischen Bibel und er wird diesen Text einfach nicht verstehen. Er wird ihn nicht verstehen. Er braucht einen Hermeneuten, einen Deuter, einen Übersetzer. Er braucht jemanden, der ihm erklärt, wie das, was da geschrieben steht, denn auch gemeint ist. In der griechischen Mythologie, da ist Hermes der Götterbote. Also wir kennen Hermes ja nur insofern, dass er uns Pakete bringt. Aber Hermes ist eigentlich der Götterbote und er bringt den Menschen die Nachrichten der Götter. Und von diesem Wort Hermes kommt auch das Wort Hermeneutik und das meint die Kunst, einen Text so zu verstehen, wie er denn auch gemeint ist. Unser Mann, von dem wir jetzt reden, ist Äthiopier und er ist auf der Suche. Beruflich ist er sowas wie ein Finanzminister und er verwaltet das Vermögen seiner Königin. Und dabei braucht der Mann keine Hilfe, da weiß er, was er zu tun hat. Das ist Materialismus pur, also da geht es um Zahlen, da geht es um Gewinn und da geht es um Verlust. Ah, natürlich steht er auch unter einem gewissen Druck, weil es ist ja logisch, seine Königin erwartet, dass ihr Vermögen Sprünge macht und für diese Sprünge hat er zu sorgen. Aber dass er seinen Job gut macht, das sichert ihm seine Existenz. Und da kann er sich auch einen gewissen, guten, luxuriösen Lebensstil leisten. Und das sichert ihm auch eine finanziell gut ausgestattete Zukunft. Trotzdem ist der Mann auf der Suche. Und er ist auf der Suche bei dem, was wir Religion nennen, das, was uns bindet, das, was uns Halt gibt im Leben. Das, was uns auch das Leben deutet, also diese Frage nach dem Woher, wohin und wozu. Die Antworten auf seine Frage hat er bislang aus der Religion seiner Väter erhalten. Aber anscheinend reicht ihm das nicht mehr aus und deshalb ist er auf der Suche. Also wir, heute hier in Vierl, wir bleiben ja meistens auch bei der Religion unserer Väter. Zumindest ist das eine Zeit lang so gewesen. Aber ich habe so das Gefühl, im Augenblick, funktioniert das nicht mehr so richtig mit der Religion unserer Väter. Die Religion insgesamt ist auf dem Rückzug. Und die alten und die uns so vertrauten Antworten, die scheinen unsere Mitmenschen nicht mehr so recht zu überzeugen. Der Theologe Jan Lohlfeld hat diese Situation in einen Buchtitel zusammengefasst mit dem Titel Wenn nichts fehlt, wenn Gott fehlt. Für das Sterben und für das Leben mit der eigenen Endlichkeit brauchen unsere Mitmenschen anscheinend die Hoffnung auf das Leben nach dem Tod nicht mehr. Brauchen sie einfach nicht mehr. Und ihr Lebensglück und ihren Lebenssinn, den finden sie auch ohne Glauben in der Spanne zwischen Kindbett und Sterbebett. Und dazu brauchen sie den Himmel und das Jenseits, dieses ganze Transzendente nicht mehr. Und so auch Gott nicht mehr. Die alten Überzeugungen, die religiösen und Überlieferungen, haben ihre Lebenskraft verloren und vermögen nicht mehr so recht zu überzeugen. Also ich merke das immer, wenn ich eine Beerdigungsansprache halte, solange ich aus dem Leben des Verstorbenen oder der Verstorbenen erzählt, ist die Gemeinde ganz Ohr. dann hören sie richtig gut hin. Das ist auch das Schöne bei Beerdigungsansprachen, dass Menschen da sind, die gut hinhören. Aber sobald ich dann anfange, von der christlichen Hoffnung, von dem Trost des Glaubens zu sprechen, dann sinkt die Aufmerksamkeit gegen Null. Wir Kirchenmenschen werden in der Minderheit sein und wir werden weniger. Wir werden weniger, die nach Gott fragen und die nach Gott suchen. Und die auch an der Hoffnung des Glaubens festhalten und uns davon tragen lassen. Wir, die wir mit den Texten der Bibel leben, wir werden weniger. Und diese Vertrautheit mit christlichen Texten, die ist schon weniger geworden, aber sie wird noch mehr abnehmen. Und ich glaube, darauf müssen wir uns schlicht und ergreifend einstellen. Aber wir dürfen uns dadurch auch nicht entmutigen lassen. Denn diese Geschichten, die waren ja jahrhundertelang gut. Und sie bleiben auch gut. Und sie werden auch in Zukunft gut sein. Das sind einfach Lebensgeschichten. Unser Finanzminister, also eine Art Christian Lindner, ist auf der Suche nach Gott. Und das ist jetzt nicht irgendwie ungewöhnlich, dass der jüdische Glaube mit seinem Verbot, sich von Gott ein Bild zu machen und mit seiner Konzentration auf das Wort in Ton und Schrift auch auf Menschen außerhalb von Juda interessant und anziehend wirkt. Das Zentrum des jüdischen Glaubens ist der Tempel in Jerusalem. Und in diesem Tempel steht die Bundeslade, die das Volk Israel bei dem Auszug aus Ägypten begleitet hat und bei dem Einzug ins Land Kanaan. Und in der Bundeslade liegen die zwei Gesetzestafeln, einmal mit den drei theologischen Geboten und dann mit den sieben ethischen Anweisungen. Und für die Juden ist das so, dass sie sagen, hier im Tempel Jahwes in Jerusalem, da wohnt, ja, sie drücken das mit einem Wort, hebräischen Wort aus, Kavod, das meint die Schwere, das meint aber auch die Gegenwart, hier ist die Gegenwart Gottes. Und es ist jedem jüdischen Glaubenden ein Bedürfnis, einmal im Jahr mindestens Gott in Jerusalem nahe zu kommen. Und so auch unser äthiopischer Finanzminister, er teilt dieses Bedürfnis, er will dem wahren, dem lebendigen Gott nahe kommen. Und darum reist er nach Jerusalem. Ihn treibt die Sehnsucht. Wir wissen jetzt überhaupt nichts darüber, ob ihn der Tempelbetrieb imponiert hat und ob er seine religiöse Spiritualität befriedigt hat. Was wir aber wissen ist, er kauft sich in Jerusalem eine Schriftrolle aus dem Buch des Propheten Jesaja. Er will also weiterhin sich mit dem jüdischen Glauben beschäftigen und er will sein Verständnis vertiefen. Und diese Schriftrolle, die er sich kauft, die enthält das berühmte 53. Kapitel des Jesaja-Buches. Jetzt muss man zum Verständnis noch so ein bisschen wissen, seitdem Alexander der Große seine Feldzüge so im 3. Jahrhundert vor Christus ins Mittelmeerraum ausgedehnt hat, ist die Weltsprache in diesen Ländern das Griechische. So wie heute das englische Weltsprache ist, ist es damals das Griechische. Und unser Finanzminister ist natürlich ein gebildeter Mann, der liest und der spricht fließend Griechisch. Und so wie das bei den Orientalen damals üblich war, also wenn wir ein Buch lesen, dann kriegt das keiner mit, wir lesen still und heimlich. Aber ein Orientale liest laut. Und dieser äthiopische Finanzminister fährt also in der Mittagshitze aus der Stadt Jerusalem und liest laut aus Jesaja 53. In meiner Zeit als Pastor in Remels verantwortlich für den Ostbezirk bin ich freitags immer ins Krankenhaus nach Westerstede gefahren und habe dann die Menschen besucht, die aus meinem Gemeindebezirk im Krankenhaus lagen. Ich habe mich bei der Pforte gemeldet und habe dann eine Liste bekommen, all derjenigen, die dort liegen, habe mir selber eine Liste gemacht und bin dann von Station zu Station und habe die Menschen besucht. Und an diesem Freitag habe ich eine lange Liste, eine richtig lange Liste. Das waren viele Besuche und das waren viele Gespräche über Krankheiten und über Trost und Hoffnung und Heilung. Und irgendwann war ich ja mental platt. Da hatte ich so viele Krankengeschichten gehört und so viele Besuche gemacht, da dachte ich, Heinrich, du musst jetzt nach Hause. Okay, also von Station runter Richtung Ausgang. Aber da gab es ein Problem. Da war noch ein Name auf meiner Liste. Und eine innere Stimme sagte mir, die musst du noch besuchen heute. Da habe ich mir gesagt, naja, wenn ich sie heute nicht besuche, besuche ich sie nächsten Freitag auch nicht so gefährlich. Und wenn sie dann wieder zu Hause ist, ist ja sowieso alles gut. Aber die Stimme ließ keine Ruhe. Nun war ich mittlerweile am Ausgang angekommen und die Stimme wurde so laut, dass ich umgedreht bin. Wieder auf Station, auf die innere, Zimmer gesucht, reingegangen, da saß sie auf ihrem Bett und war so froh, also ist ja nicht immer froh, dass wenn Menschen mich sehen, aber die Frau war wirklich froh, dass sie mich sah und dass ich sie besuchte und sagte, Mensch, dass Sie heute zu mir kommen, das ist ja wunderbar. Und dann sind wir aus dem Zimmer raus, weil man sich da ja auch nicht so super unterhalten kann und haben uns dann ein ruhiges Plätzchen jetzt, gesucht. Und sie hat erzählt, dass sie eine schwere Herz-OP vor sich hatte, dass sie am Wochenende verlegt wird nach Oldenburg-Kreienbrück und dass sie davor doch gehörigen Respekt hat. Dann haben wir darüber geredet, wir haben auch die Hände gefaltet und ich konnte richtig spüren, dass es ihr gut tat. Und mir tat es natürlich auch gut, dass ich das Gespräch dann doch noch gemacht habe. Und ich würde aber sagen, das war der Geist, der mich getrieben hat. Also mein Geist war mehr auf dem, Trichter nach Hause zu gehen, aber der Geist Gottes hat mich getrieben. Und ähnlich treibt der Geist den Philippus damals in der Mittagshitze auf die Ausfallstraße von Jerusalem. Und er hört den laut lesenden Mann aus Äthiopien. Und dann sagt er zu ihm, als er so hört, was der so liest, sag mal, verstehst du eigentlich, was du liest? Es ist ja so, nicht alles, was wir lesen, verstehen wir auch. Manchmal lesen wir Worte und uns fehlen die inneren Bilder und uns fehlt das innere Verständnis, was wir da gerade lesen. Der sagt, ja, hallo, also wie soll ich das verstehen können, wenn mich keiner anleitet? Der Abschnitt der Schrift, den er las, lautet, wie ein Schaf wurde er zum Schlachten geführt und wie ein Lamm, das verstummt, wenn man es schert. So tat er seinen Mund auf, nicht auf. In der Erniedrigung wurde seine Verurteilung aufgehoben, seine Nachkommen, wer kann sie erzählen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Ja, das ist ja auch, das ist höchst kompliziert. Und die Frage ist natürlich, von wem redet der Prophet denn eigentlich? Redet der von sich selbst? Redet er von irgendeiner unbekannten Person? Redet er auch von einer Erzählfigur, sozusagen von einer Einzelperson, aber meint das Volk Israel? Das ist und bleibt ja ein Geheimnis, was Jesaja da geschrieben hat. Geschrieben ist dieser Text so um 800 Jahre vor Christus herum. Und seitdem versuchen Menschen, ihn zu deuten. Ich versuche das jetzt auch mal. Vielleicht wissen Sie das, dass es in Israel den großen Versöhnungstag gibt, den Yom Kippur. Und hier versammeln sich die Juden um den Hohepriester und um einen Widder oder ein Lamm. Und diesem Widder legt der Hohepriester seine Hände auf und überträgt sozusagen symbolisch die Schuld der Juden auf diesen Widder. Und dann schickt er diesen Widder in die Wüste. Und das bedeutet, dass die Menschen vor Gott entsühnt sind. Wichtig dabei ist, dass dieses Institut zur Reinigung von den Sünden von Gott selbst eingerichtet, von ihm gestiftet ist. Nach jüdischem Verständnis lasten die Sünden auf einen Menschen und verunreinigen ihn. Sie verunreinigen auch das Land. Vor einigen Jahren, ich glaube, es war der Herbstmarkt, kann auch der Frühjahrsmarkt gewesen sein in Remels, das weiß ich nicht genau, aber so im Laufe des Nachmittags kam die Nachricht, dass ein Mann in Neue Moor zwei Verwandte erschossen hatte. Ist natürlich dramatisch. Aber mir war klar, dass der Name Neue Moor, der Ortsname, von nun an mit diesem Doppelmord verbunden sein wird. Wer Neue Moor hört und diese Geschichte mitbekommen hat, der weiß, Neue Moor, Doppelmord. Ich will damit sagen, die Schuld lastet auf diesem Land. Und der Versöhnungstag sorgt für eine symbolische Entsühnung. Aber dass ein Mensch an die Stelle eines Widders tritt und so die Schuld auf sich nimmt, wen kann Jesaja damit meinen? Und 800 Jahre später liest ein Mann aus Äthiopien diesen Text und neben ihm auf der Kutsche sitzt Philippus. Und Philippus hat gerade erlebt, wie Jesus Christus, der Mann, auf den sie gehört, mit dem sie durch Galiläa nach Jerusalem gelaufen sind, der von Gott als seinem Vater erzählt hat, der in so besonderen Geschichten wie dem von verlorenen Sohn von ihm berichtet hat, der physisch und psychisch kranke Menschen geheilt hat und der immer wieder betont hat, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist und der sich so ein herrliches Gebet wie das Vaterunser gelehrt hat. Sie haben erlebt, und zwar schmerzhaft erlebt, wie dieser Jesus Christus gefangen genommen, gefoltert und dann einen schmachvollen Tod am Kreuz stirbt. Und sie glauben, das ist der Messias. Ja, sie glauben, das ist der Sohn Gottes selbst. Und er hängt jetzt am Kreuz, stirbt und wird begraben. Und sie fliehen ganz entsetzt von diesem Grab Jesu weg, von dem Kreuz Jesu weg. Aber er lebt wieder auf, er zeigt sich ihnen. Anders als vor seinem Tod, aber sie erkennen ihn doch als den Jesus Christus. Und Philippus und seine Leute versammeln sich wieder und der Glaube und die Hoffnung kommen zurück. Aber mit der Auferstehung Jesu kommt ja auch die Frage auf, warum um Himmels Willen musste dieser Jesus Christus sterben? Also, dass er eines natürlichen Todes stirbt, ist ja klar, aber warum so? Und um seinen Tod zu verstehen und um sein Sterben am Kreuz zu deuten, greifen diese Menschen damals auf einen 800 Jahre alten Text zurück und sagen, der Karfreitag ist der große Versöhnungstag Gottes. Jetzt nicht mehr nur für Israel, sondern für die ganze Welt. Und Jesus ist sowas wie der Widder Gottes oder das Lamm Gottes, das die Sünde trägt und das Leben und das Land vor Gott entsühnt. Jetzt gibt es da ein kleines Problem. Der Philosoph Immanuel Kant, der vor 300 Jahren geboren wurde und der eine pietistische Mutter hatte, der hat immer wieder betont, dass für unsere Schuld, für die moralische Schuld, die wir auf uns laden, keiner eintreten kann als wir selbst. Eine finanzielle Schuld, die kann jemand anders für uns übernehmen. Aber wenn ich an meinem Nachbarn, an meinem Arbeitskollegen, meiner Frau oder meinem Mann schuldig geworden bin, dann muss ich dafür einstehen. Dann muss ich diese Schuld begleichen. Dann muss ich mich zu ihr bekennen und bereuen und um Verzeihung bitten und wenn es irgendwie geht, den Schaden begleichen. Das macht Jesus nicht für mich. Das wäre auch zu billig. Dann wären wir zu schnell aus dieser Nummer wieder raus. Aber die Schuld, die mich belastet, die mich verunreinigt, die auf mir liegt wie auf dem Land. Und diese Schuld, die dafür sorgt, dass Gott in meiner Nähe nicht wohnen kann, die ihn vertreibt, diese Schuld, die nimmt Jesus auf sich und er trägt sie hinweg. Und 10 Jahre nach dem Tod Jesu deutet Philippus dem Äthiopier den 800 Jahre alten Text so, dass dieser versteht, mit dem Mann aus Jesaja 53 kann nur Jesus Christus gemeint sein. Und Jesus ist Gottes großes Angebot zur Vergebung und zu einer unbelasteten Vergangenheit und einer befreiten Zukunft, zu einem neuen Leben also. Jesus ist das größte Liebeszeichen Gottes. Und wenn die Schuld eines Menschen das Land belastet, dann ist Golgatha durch dieses menschliche Verbrechen an dem Sohn Gottes der belasteteste Ort unserer Welt. Und da das Kreuz und der sterbende Christus die tiefste Liebe sind, mit der Gott liebt und seine Liebe zeigt, so ist Golgatha zugleich der geheiligste Ort dieser Welt. Von Menschen belastet, aber von Gott geheiligt. Und das, glaube ich, versteht unser Finanzminister aus Äthiopien. Glaube ist nicht Vernunft, aber darum ist Glaube nicht unvernünftig. Er kann auch über Erläuterungen, Argumente und Deutungen zu einem Menschen kommen. Und Jesus als der Mann aus Jesaja 53 kann uns die Herzen füllen und es kann vor Liebe zu ihm überfließen. Übrigens, unser Mann sucht Gott im Tempel zu Jerusalem und er findet ihn am Mann am Kreuz. Und das ist das Besondere und das Spezielle unseres christlichen Glaubens, dass wir in dem Mann von Golgatha den Gott in der Welt erkennen. Und wenn wir ihn suchen, dann nirgends anders als in seinem Sohn. Daran gibt es nichts zu rütteln. Wir glauben ja auch nicht an Jesus Christus, weil wir unsere Angst vor dem Sterben besiegen und in den Griff kriegen wollen. Wir glauben an Jesus als dem Christus Gottes, weil er uns fasziniert und begeistert. Und durch diese Deutung von Jesaja 53 kommt auch der Äthiopier zum Glauben. Er hat sich auf seinem Weg der Suche von Gott selbst finden lassen. Das ist das Schöne. Und als Zeichen dafür, dass der Glaube zu ihm gekommen ist, lässt dieser Mann sich taufen. Ja, das Zeichen der Liebe Gottes erreicht ihn. Hier steht noch ein bisschen, aber das reicht eigentlich vollkommen aus, was ich bislang gesagt habe. Ich will nur noch mal sagen, unsere Mitmenschen haben tatsächlich ihre Fragen nach Sinn und woher und wozu. Und diese Fragen, die müssen wir als Frage nach Gott heraushören. Und wie Philippus seine Deutung des Kreuzes Jesu Christi hatte, die Deutung von Jesaja 53, so wissen wir ja auch, was Jesus Christus uns in unserem Leben bedeutet. Und wenn wir eine Frage erwischen, dann sollten wir darauf liebevoll und gehaltvoll, nicht in fundamentalistischer Weise, nicht so von oben herab, sondern wirklich liebevoll eine Antwort geben und sagen, so ist das mit dem Glauben bei mir und so trägt mich der Glaube und das kann ich dir erzählen. Amen. War irgendwie anstrengend heute. Ich will dich lieben, meine Stärke 401 bis 3 und 5.